Möchte ich euch gerne begrüßen. Ich bin Sabine von Kameras Stoppen. Ich werde versuchen, heute eine halbwegs vernünftige Moderation hinzukriegen. Hatte eine kurze Nacht, also verzeiht mir, wenn ich nicht alle Wortmeldungen sofort... Dazu sage ich jetzt was. Ihr hört mich nicht über das Mikro. Das Mikro dient tatsächlich der Aufzeichnung, die parallel stattfindet. Zu eurer Information, wir haben uns ja aufgrund der pandemiebedingten Umstände entschlossen, eine Hybridveranstaltung zu machen. Eure Gesichter sind nicht zu erkennen. Die Kameras sind ausschließlich hier vorne auf das Pult gerichtet. Man hört euren Ton. Aber ansonsten seid ihr, wie gesagt, nicht öffentlich im Netz erkennbar. Kurz zum Ablauf dieser Veranstaltung. Wir hatten im Vorfeld überlegt, wie ziehen wir es auf? Wir sind ansonsten gewöhnt, Vorträge zu halten. Wir könnten euch also stundenlang zutexten, haben aber davon Abstand genommen, weil wir auch nicht einschätzen können, inwieweit ihr schon Vorwissen habt, und haben uns deswegen entschlossen, keinen Frontalvortrag zu machen, sondern die Veranstaltung in zwei Teile aufzuteilen. Im ersten Teil wird es darum gehen, Informationen rüberzubringen, auch euch die Möglichkeit zu geben, konkrete Fragen zu stellen. Ebenso besteht die Möglichkeit für die Menschen, die jetzt über das Netz zugeschaltet sind, im Rahmen eines Live-Chats, also so ein bisschen wie bei Hard, aber Fair, Fragen auch darüber zu stellen. Die werden dann hierhin kommuniziert. Der zweite Teil soll das Thema behandeln, Kameras in Kalk. Was können wir tun? Wie können wir uns organisieren? Im ersten Teil, wie gesagt, eine kurze, also beide Teile sind so ungefähr mit einer Stunde angesetzt. Es wird eine Pause geben, ungefähr von 5 Minuten. Ich denke mal so, dass wir die Pause um 7:45 machen. Genau, es wird zwei kurze Teile geben im Vortragsstil. Einmal zu den Kameras in Köln allgemein, dann konkret zu Kalk. Zu der Aufzeichnung habe ich euch schon informiert. Und dann habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Genau, ich würde kurz uns als Kampagne Kameras Stoppen vorstellen. Wir haben uns 2019 gegründet, um die seit Juni 2018 laufenden Klageverfahren öffentlich zu begleiten, im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit. Also wir führen sogenannte Stadtspaziergänge durch. Da kann man uns auch kostenlos buchen, wenn es kleinere Gruppen zum Beispiel gibt, die gerne mal durch die Innenstadt laufen wollen und mal hören, gucken wollen, was ist da eigentlich los rund um diese Kameras. Wir stellen Informationsmaterialien zur Verfügung. Ja, und sind eine kleine, aber feine Gruppe und begleiten auch die Klageverfahren. Ebenfalls Mitveranstalterin ist die Gruppe Subversive Theorie. Die wird sich selber vorstellen, in dem Teil, wenn es um Kalk geht. Und wir werden wieder großartig unterstützt vom Chaos Computer Club Cologne, auch abgekürzt C4. Also auch für uns als Kameras Stoppen jederzeit eine große Hilfe. Wir haben es mit automatisierten technischen Verfahren zu tun. Manchmal reicht unsere Kompetenz dann auch nicht so weit und haben jederzeit einen Ansprechpartner, immer bei C4. Und das ist von unglaublich großem Wert. Ja, ich würde jetzt, genau, noch ganz kurz das Naturfreundehaus. Wir müssen tatsächlich hier keine Raummiete bezahlen. Viele von euch kennen vielleicht das Naturfreundehaus. Es gibt Kosten. Ja, hier ist eine kleine Schüssel, die lasse ich gleich mal rumgehen. Es wird gebeten um einen sogenannten Hüttengroschen. Ja, also wer mag und Lust hat, gerne einfach mal 1 Euro reinschmeißen, kommt auf jeden Fall hier, ne, dem Superhaus auf jeden Fall dann sofort zur Verfügung. Ich gebe das Mikro jetzt ab an Torben. Torben wird an Micha, okay. An Micha wird zu Kalk etwas sagen, ja, zu den aktuellen Entwicklungen. Und danach hört ihr noch einen allgemeinen Teil von Torben und zu den Kameras in Köln allgemein, sowie zum Stand der aktuellen Klageverfahren. Ja.
Ja, hallo, könnt ihr mich verstehen? Ja, ich bin Micha, ich bin von der Gruppe Subversive Theorie und wir haben die Freude, als kleine Gruppe die Gruppe Kamera stoppen hier bei dieser Veranstaltung zu unterstützen. Wir agieren hier in Kalk vor allen Dingen und hier auch im Naturfreundehaus und deswegen gab es einfach Überschneidungen und deswegen sind wir mit am Start. Ich habe 20 Jahre hier in Kalk gewohnt und deswegen kann ich ein bisschen was zu Kalk erzählen, was vielleicht ganz spannend und interessant ist, weil ich das auch nicht so faktenorientiert erzählen werde, wie die Kolleginnen und Kollegen von Kamera stoppen, sondern eher anekdotenhaft. Und ich finde das aber wichtig, um deutlich zu machen, was hier im Stadtteil passiert. Das ist nämlich deutlich, dass das hier eine Raumfrage ist. Der Polizeipräsident hat entschieden, die Kameras hier aufzustellen und so viele vor allen Dingen auch aufzustellen, werdet ihr nachher genaueres erfahren. Und das Ganze orientiert sich an der Kategorie gefährlicher Ort. Das ist total wichtig, dass Kalk insgesamt sowieso schon seit langer Zeit als ein Ort, der komisch ist und gefährlich. Hier wohnen Leute, die sind irgendwie eigenwillig. Das war schon immer eine Orientierung in den 50er und 60er Jahren ganz stark. Vorher gab es immer sowas wie Proud to be Arbeiterklasse. Das war natürlich ganz stark. Hier haben ganz viele Leute gelebt, die auch hier in den Fabriken gearbeitet haben. Und später in den 60er Jahren sind die Fabriken hier in den Bach runtergegangen, viele Industriebetriebe und sehr viele Menschen sind erwerbslos geworden und natürlich von daher hier ist nicht unbedingt der Reichtum angesiedelt. Außerdem ist wirklich jede Migrationswelle seit 1850 in Kalk angekommen. Das kann man wirklich sagen. Und da orientiert sich an diesem Begriff, orientiert sich auch, also gefährlicher Ort, der ist auch abgeleitet ein Stück weit von gefährliche Klasse. Das sind sozusagen, so sind vor 200 Jahren ist so die Arbeiterklasse beschrieben worden. Das sind die gefährlichen Klassen. Deswegen gefährlicher Ort und gefährliche Klasse, das gehört unmittelbar zusammen. Das ist schon sehr auffällig, dass der brandgefährliche Ort und der erste Ort in Kalk, der als gefährlicher Ort beschrieben wurde und konstruiert wurde, war Kalk-Post. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Das war als ich vor 20 Jahren nach Kalk gekommen bin oder vor über 20 Jahren, da war das der Ort, wo sich die Menschen, wo viele Menschen sich getroffen haben, die Drogen konsumiert haben. Also es gab einen regen Traffic an Kalk Post. Das ist ja jetzt schon länger nicht mehr in dem Maße, wie das mal vor 20 Jahren gewesen ist, wie es die Arkaden noch gar nicht gab. Und einige wenige von euch wissen das vielleicht noch, dass da die Polizei, da war das Polizeipräsidium auch noch nicht da, die haben da wirklich permanent Razzien unternommen und ausgehalten. So wird dieser Ort, wo sich irgendwie Menschen, die ein Drogenproblem hatten oder Menschen, die arm sind, wird als gefährlicher Ort konstruiert. Also es wird praktisch dadurch, dass das ein Emblem aufgeklebt wird, das ist ein gefährlicher Ort, wird das auch zum gefährlichen Ort. Also das ist ganz interessant. Es gibt eine sehr interessante Geschichte des Dresdner Polizeipräsidenten, der sagt, dass es so ist, dass wenn viel Polizei irgendwo auf hingeht, dann denken die Menschen, das ist, der hier muss irgendwas Gefährliches sein. Und deswegen entsteht auch ein Gefühl von Gefährlichkeit und von Gefahr. Und das kann die Polizei unmittelbar auslösen, oder das macht sie nicht, und das muss sie gar nicht bewusst machen, einfach durch häufiges Anfahren einer bestimmten Straße, eines bestimmten Viertels, sorgt sie dafür, dass die Leute glauben, dass sie in einem gefährlichen Ort leben, obwohl von der Kriminalstatistik das durch nichts gedeckt sein muss. Das ist für Kalk sehr typisch, auch wenn es in Kalk natürlich auch sowas wie Kriminalität und Bedrängung von Menschen gibt. Also wo das im Augenblick sehr auffällig ist für euch, nachvollziehbar ist sicherlich das Beispiel Kalk-Mühlheimer Straße, wo andauernd Razzien stattfinden. Also das sind also kleine Hehler oder irgendwelche Kleinkriminellen, die irgendwie aufgemischt werden und die durch eine extrem hohe Polizeipräsenz permanent sozusagen mit Blaulicht dafür gesorgt wird, dass wir alle aufgeregt sind und denken, oh, da ist irgendwas Schlimmes wieder passiert. Ich will mal versuchen, an drei Beispielen deutlich zu machen, wie diese Kamerageschichten, wie die wirken und was die für eine Auswirkung haben. Also ein Beispiel ist, in der U-Bahn war eine Situation, da ist jemand völlig verrückt, also der ist verrückt gewesen, krank, der ist aus der U-Bahn rausgekommen und hatte in der U-Bahn eine Familie bedroht mit einem Messer und wohl auch den Mann irgendwie versucht zu stechen. Wir haben irgendwie mit zwei Leuten haben wir interveniert und haben versucht, irgendwie auf den einzureden. Das Ganze hat irgendwie, ich glaube, ich schätze mal so 12 bis 16 Minuten gedauert. Und ich habe gedacht, wir sind unter Beobachtung, da muss ja jeden Moment jemand um die Ecke kommen, weil wir hier, weil die Dinger werden ja videoüberwacht. Also habe ich gedacht, irgendwie, da kann man irgendwie einigermaßen sicher sein, dass gleich irgendwie was passiert. Und es ist nichts passiert. 20 Minuten lang haben wir da gestanden und haben versucht, irgendwie diesen Mann zu beruhigen. Und das war sehr schwierig. Und es ist nichts passiert, es ist niemand gekommen. Mal davon abgesehen, dass sich alle anderen Fahrgäste irgendwie absentiert haben, also abgehauen sind, ist schon klar, dass da irgendwie, also trotz Kameraüberwachung, irgendwie gar nichts passiert ist. Ein anderes Beispiel, das ist hier aus Ostheim und Humboldt. Da gibt es ein Beispiel vor wenigen Jahren. Das ist sehr interessant. Da gab es eine Zusammenarbeit von Sozialarbeitern und Polizei. Und zwar, was war passiert? Was war Schreckliches passiert? Kinder oder Jugendliche von der Schule haben sich irgendwo in Humboldt zum Kiffen getroffen. Und die Sozialarbeiter haben das an die Polizei weitergegeben. Das ist ein typischer, das passiert häufig und häufiger, dass die Zusammenarbeit dafür sorgt und dann wird ein Platz als gefährlicher Ort ausgewiesen und zu einem Platz, der auch kameraüberwacht werden muss. Ein anderes Beispiel, der anschließt an das, wo ich denke, dass wir uns Gedanken drüber machen müssen. Und zwar nicht, weil ich der Meinung bin, dass es richtig ist, dass wir auch so genauso agieren, aber wo irgendwie ein Impetus drin steckt, den ich für wichtig halte, das ist, dass auf Kalk Post ist eine alte Dame von einer Jugendbande überfallen worden. Wir saßen an Kalkpost beim Kaffee trinken und haben mitgekriegt, wie da eine alte Dame, der ist die Handtasche geraubt worden. Und da sind andere Jugendliche, die sind da hingekommen und sofort, die haben sofort interveniert und haben die Jugendlichen zu anderen, die diese Räuber zur Rede gestellt und haben denen dann auch körperlich gesagt, dass sie die Tasche wieder rausrücken sollen und haben dafür gesorgt, dass die alte Dame die Tasche zurückgekriegt hat. Ich sag nicht, dass wir jetzt anfangen, irgendwie diese Aufgaben, die meinetwegen der Polizei zustehen, dass wir die übernehmen sollen und vor allen Dingen Gewalt anwenden sollen. Aber was wir tun sollten, ist auf jeden Fall in so einer Situation nicht das zu machen, was die Leute, die mit mir da im Café gesessen haben, gemacht haben, nämlich gesessen und zugeguckt. Das war ein großer Fehler und das halte ich für, das ist ganz falsch, dass du keine Verantwortung, keine Selbstverantwortung, gesellschaftliche Verantwortung mehr existiert und dass wir einfach in solchen Fragen auch gerade als fortschrittliche Menschen irgendwie stärker diese Verantwortung mit Leben füllen müssen. Das heißt nicht, dass jetzt jede und jeder von euch irgendwie dazwischen geht, wenn irgendwo eine Gang irgendwie, keine Ahnung, irgendwie andere Leute klatscht und das nicht. Aber was ihr machen könnt, ist auf jeden Fall ins nächste Geschäft gehen und sagen, rufen Sie die Polizei oder helfen Sie uns oder Alarm machen oder irgendwie laut brüllen, dass das scheiße ist oder irgendwas. Und ich finde, dass da unsere Aufgabe ist, irgendwie stärker für so eine Selbstorganisierung im Stadtteil zu sorgen und nicht das der Polizei und dem Polizeipräsidium zu überlassen, wo, wie ich mit dem ersten Beispiel versucht habe, deutlich zu machen, nicht gewiss ist, dass tatsächlich die kommen und helfen. Die Kameras sind dafür da, dass kontrolliert wird, dass diszipliniert wird und dass bestimmte Leute wirklich ausgeschlossen werden. Es ist wirklich, also die Begründung der polizeilichen Maßnahme von Kameras ist in der Regel auch, dass bestimmte Leute ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel, wenn Kameras eingesetzt werden vor Stadien oder vor am Bahnhof oder sonst irgendwas und dann womöglich noch eine künstliche Intelligenz, das feststellt, dass da jemand ist, den sie irgendwann schon mal vor 10 Jahren irgendwo bei erwischt haben und gesehen haben und der in der Datei auftaucht, dann wird der ausgeschlossen aus dem Leben, dann darf der da nicht rein, dann darf der nicht ins Stadion, solche Sachen. Und das wird zunehmend, das passiert zunehmend. Es ist so, dass gesellschaftliche Probleme erzeugen Räume, in denen auch Menschen sich orientieren, die zum Beispiel ihre Armut glauben, dadurch überwinden zu können, dass sie anderen Leuten das Portemonnaie wegnehmen. Das ist einfach so. Und das haben wir auch in Kalk so. Wir können nicht so tun, als seien wir hier in einem Stadtteil, wo alle Menschen sich nur, singend gegenüberstehen, sondern hier sind auch Menschen, die durch eine harte Schule des Lebens gegangen sind und irgendwie scheiße draufgekommen sind und glauben, dass sie durch Klauen und indem sie andere überfallen, irgendwie ihren Lebensstandard verbessern können. Wir können dann schwächere Menschen und zum Beispiel, was hier im Stadtteil wirklich ein großes Problem ist, Gewalt gegen Frauen einfach nicht so zulassen, wie das im Augenblick ist oder wie das in den letzten Jahren mehr geworden ist, glaube ich. Ich glaube, dass wir uns mehr engagieren müssen in dieser Frage und wir müssen diese Frage offensiver behandeln. Also selber sagen, selber gucken, selber offensiver sein und offensiver mit dem Problem umgehen, die wir im Stadtteil haben auch. Und das ist nun mal so, dass hier in diesem Stadtteil eben nicht alles in Ordnung ist, sondern hier Menschen leben, die scheiße drauf sind, Menschen leben, die arm sind, Menschen, die glauben, dass sie ihre Armut dadurch überwinden, dass sie andere Menschen unterdrücken und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich, es ist nicht nur schön, in diesem Stadtteil hier zu leben und zu sein, sondern es ist auch anstrengend, aber es kann auch richtig und gut sein und ist vor allen Dingen auch emanzipatorisch und befreiend, irgendwie was gemeinsam dagegen zu tun. Danke.
Ich würde jetzt einfach an dich weitergeben. Torben wird jetzt was zu den Kameras in Köln allgemein sagen und vielleicht auch ein paar Sätze ganz praktisch nochmal zu Kalk.
Ja, hallo. Mein Part ist es halt mal kurz zu skizzieren, was wir schon für Erfahrungen in Köln mit der polizeilichen Videoüberwachung gemacht haben. Es ist ja so, dass ab Ende 2016 hier in Köln Videokameras im öffentlichen Raum aufgehängt worden sind von der Polizei. Das begann am Dom Hauptbahnhof. 2017 folgte dann ein Teilabschnitt der Innenstadtringe zwischen Rudolfplatz und der Parkanlage Kaiser-Wilhelm-Ring. Und dann folgte 2019, meine ich, folgten dann die vier Plätze Wiener Platz in Köln-Mühlheim sowie die drei Innenstadtplätze Breslauer Platz hinterm Bahnhof, Ebertplatz und Neumarkt. So haben wir inzwischen in Köln im linksrheinischen Bereich plus eben dem Wiener Platz im rechtsrheinischen Bereich schon hier in Köln 80 Kameras hängen. 80 Kameras, die halt den öffentlichen Raum beobachten beziehungsweise auch überwachen, in dem Sinne, dass das Material eben auch gespeichert wird. Ihr merkt, ich mache da eine kleine Differenzierung. Es ist so, dass tatsächlich die Polizei verpflichtet ist, nicht nur Kameras aufzustellen, also wenn sie Kameras aufstellt, das in irgendeiner Weise zu speichern, sondern eben auch live das Ganze halt zu beobachten. Sie tut das mit einer minimalen Anzahl an BeamtInnen. Wir haben mal ausgerechnet, anhand der Arbeitsstunden, die veröffentlicht worden sind, in dem Bereich, dass da im Durchschnitt knapp über 2 Personen sitzen, die also 80 Kamerabilder im Auge behalten müssen. Wir bezweifeln da sehr stark, dass eben dadurch tatsächlich das, was die Polizei sagt, erreicht wird, dass eben halt Straftaten, dass vor allen Dingen auch, wenn Gewalttaten stattfinden, dass diese dann halt auch live mitbekommen werden und die Polizei dann sehr schnell reagieren kann. Wir haben da zwischen der Aussage der Polizei, dass sie da eben dadurch schnell reagieren kann, und der tatsächlichen Statistik da auch ein Widerspruch. Wir konnten aufzeigen, dass vor 10 Jahren, als die Kameras noch nicht hingen, die Polizei schneller vor Ort war bei Straftaten, als sie es heute ist mit den Kameras. Ja. Also insofern ist dieses Argument nicht belegbar, dass die Polizei da anbringt, dass die Kameras tatsächlich mehr Sicherheit bringen, in dem Sinne, dass sie dann schneller vor Ort ist und dann tatsächlich auch in der Lage ist, Gewalttaten zu verhindern oder eben zu unterbrechen und somit eben Opfer von Gewalt auch dann konkret in der Situation zu schützen. Die Kameras dienen in erster Linie der Fahndung oder der Strafverfolgung. Das heißt, das Material ist aufgezeichnet und eventuell kann man dadurch dann Täterinnen und Täter im Nachhinein erkennen und eben auffinden und dann eben der Strafverfolgung zuführen. Aber das, was die Kameras eigentlich vom Gesetz her, im Polizeigesetz her auch machen sollen, nämlich in der konkreten Situation Straftaten verhindern, da hat die Polizei uns bisher nichts groß an Nachweis liefern können, dass das tatsächlich in einem Maße geschieht, dass man sagen kann, ja, die Kameras bringen das. Wir haben hier diese Kameras, die, wie gesagt, die Aufzeichnungen dann weiterleiten. Wohin leiten sie das weiter? Ich zeige euch hier mal an der Wand ein Bild. Die Polizei hat hier im Polizeipräsidium inzwischen eine Videozentrale eingerichtet, die direkt neben der Einsatzzentrale angesiedelt ist. Und dort sitzen, wie gesagt, im Durchschnitt 2,3 oder 2,4 BeamtInnen und schauen halt auf Monitore und haben die Möglichkeit, halt dann auch Bilder, die ja, Übersichtsaufnahmen in erster Linie sind von den Orten, die überwacht werden, heranzuzoomen. Was haben wir hier für eine Reichweite? Das, was die Hersteller der Kamera sagen, bewegen wir uns in einer Entfernung von 120 bis 180 Meter, die Kameras gucken können. Wir haben halt dann auch eine solche Bildschärfe, dass Personen auf große Distanzen dann auch identifizierbar sind. Und genau, was eben unsere Kritik an der ganzen Geschichte grundsätzlich ist, ist, dass diese Videokameras halt diese Plätze rund um die Uhr überwachen, dass das Material 14 Tage lang gespeichert bleibt. Das gespeicherte Material wird nach den 14 Tagen durch Überschreiben automatisch dann gelöscht. Es sei denn, die Polizei erkennt irgendwo, dass halt eine Straftat geschehen ist oder andere Abteilungen sagen, an dem und dem Tag liegt uns eine Meldung vor, da soll was passiert sein. Und dann wird halt das Material aus dem Zeitraum gesichert, in dem es kopiert wird und dann an die entsprechenden Kriminalbehörden zur Auswertung oder eben Verwendung als Beweismittel in Strafverfahren dann auch Verwendung findet. Das heißt, wir wissen im Endeffekt nie, wenn wir durch einen solchen Bereich, der videoüberwacht ist, durchgehen, ob das Material nach 14 Tagen tatsächlich vernichtet wurde oder ob nicht doch Kopien bei irgendwelchen Kriminalabteilungen dann noch vorliegen. Die Kameras sind grundsätzlich in der Lage, halt nicht nur den öffentlichen Raum zu betrachten, sondern eben auch eben Bereiche, die eben an diesen öffentlichen Raum anschließen, zu überwachen. Ja, dazu wird es gleich noch ein Wort geben, aber so ein Platz, der ist ja umschlossen von Gebäuden und so eine Kamera guckt dann eben auch in so ein Gebäude rein. Ne? Aber wie gesagt, dazu gibt es gleich dann noch mehr. Kommen wir zu Kalk. Was hat die Polizei hier in Kalk vor? Die Polizei hat angekündigt, Ende Februar hier die Videoüberwachung in Betrieb zu nehmen. Was haben wir hier schon? Wir haben hier gesehen, dass Firmen schon die dicken Stahlmasten, Metallmasten hier an mehreren Orten entlang der Kalker Hauptstraße, in der Kalk-Mühlheimer Straße errichtet haben. Als weiterer Ort ist der Bereich S-Bahn-Station Trimbornstraße genannt worden von der Polizei, der auch mit Video überwacht werden soll. Wie gesagt, das Ganze soll starten Ende Februar, Anfang März. Und wir reden hier von zusätzlichen 26 Kameras. Das heißt, mit den schon bestehenden 80 Kameras in Köln kommen wir dann auf 106 Kameras in Köln. Zum Vergleich, vor einem halben Jahr hat in der Presse gestanden, dass es in ganz NRW nur 170 polizeiliche Überwachungskameras gibt. Das würde bedeuten, dass über die Hälfte dieser Überwachungskameras dann allein hier in Köln hängen. Ja, Köln war nicht die erste Stadt, die Videoüberwachung eingeführt hat, aber Köln ist die Stadt, die das am konsequentesten durchzieht, die die meisten Bereiche überwacht, die die größte Fläche damit überwacht und das umsetzt, was halt der Koalitionsvertrag von CDU und FDP auf Landesebene eben vorsieht, dass eben die Videoüberwachung stark ausgebaut werden soll, da wo es möglich ist, die Polizeibehörden vor Ort aufgerufen sind zu prüfen, ob Videoüberwachung eingeführt werden kann oder nicht. Zusammen mit Videoüberwachung an Bahnhöfen, die ja nochmal auch in andere Zuständigkeitsbereiche fallen, haben wir damit zunehmend ein Netz von Videoüberwachung, wo wir halt auch nicht wissen, was zukünftig damit geschieht. Die Kameras selber sind technisch so ausgestattet, dass sie zukünftig in Systeme mit integriert werden können, die eben KI zum Beispiel, also künstliche Intelligenz, dahinter geschaltet haben, wo zum Beispiel Gesichtserkennung oder andere Systeme, die heute so noch nicht angewendet werden, zukünftig dann aber relativ einfach dahinter geschaltet werden können. Ich würde jetzt hier erstmal einen Break machen. Wir kommen ja gleich auch noch zum Fragenblock. Da können dann auch noch etliche Fragen gestellt werden und gebe erstmal weiter.
Ja, ich würde das Mikrofon jetzt an Michael weitergeben, auch von Kameras stoppen. Zwei kurze Anmerkungen. Es passiert uns immer wieder, ohne dass das auffällt. Wenn wir vom Land NRW reden, müsst ihr wissen, dass im Rahmen der Klageverfahren das Land NRW Rechtsträger der Polizei ist. Also wenn, dann verklagt man das Land NRW. Wenn wir von Kammer reden, passiert uns auch immer wieder, das ist der entsprechende Spruchkörper dann beim Verwaltungsgericht hier in Köln. Ja?
Gut, ich versuche einen kurzen Überblick zu geben, weil wir jetzt dann schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten sind. Wie bereits erwähnt, haben wir versucht, im Juni 2018 das mal aufzugreifen. Wenn man polizeiliche Maßnahmen wie die Videoüberwachung überprüfen will, kann man sich ans Verwaltungsgericht wenden und dort eine Klage einreichen. Das haben wir gemacht, und zwar erstmal gegen die ersten beiden Bereiche, die schon installiert waren. Das waren Dom und ein Teil der Ringe. Das ist dann im Wesentlichen von der Polizei so kommentiert worden, dass man da eigentlich relativ offen mit umgehe und auch abwarte, wie dann die Entscheidung der Gerichte hierzu sei. Aber das hat sich danach überholt. 2019 sind dann die anderen vier Bereiche dazugekommen, sodass wir insgesamt 6 Bereiche haben. Und das Verwaltungsgericht hat dann irgendwann technisch auch 6 Klagen daraus gemacht. Ende 2019 sind der Ebertplatz, der Wienerplatz und der Neumarkt dazugekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir ein Eilverfahren. In einem Eilverfahren kann man etwas vorwegnehmen, nämlich dass bis zu einer Entscheidung der Klage erstmal die Videoüberwachung gestoppt wird oder solange zuzuwarten ist. Wir haben dann erwartet, dass wir so innerhalb von 3, 4, 6 Monaten eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht bekämen. Haben wir nicht bekommen, sondern das hat so ungefähr 1 Jahr und 3 Monate gedauert, bis dann das Verwaltungsgericht Anfang 2021 die erste Entscheidung gemacht hat. Das war der Breslauer Platz. Und beim Breslauer Platz haben wir vollumfänglich gewonnen. Und das Verwaltungsgericht hat da festgestellt, dass das, was der Polizeipräsident eigentlich prüfen muss, ob nach § 15a vom Polizeigesetz da ein Kriminalitätsschwerpunkt vorliege, dass das da nicht zutrifft. Also das Verwaltungsgericht hat es relativ genau auseinandergerechnet und hat gesagt, nee, die Voraussetzungen liegen nicht vor. seitdem gibt es da auch Schilder, dass die Videoüberwachung eingestellt ist. Und es gibt auch an den Multifokus-Kameras, der Torben, der hat da auch noch ein paar Bilder, aber gibt es Rollos, die runtergelassen worden sind, sodass man objektiv feststellen kann, diese Kameras, die laufen nicht. Wir haben dann eine Entscheidung zum Neumarkt bekommen. Den Neumarkt haben wir formal verloren. In der Begründung steht aber, oder in der Entscheidung des Verwaltungsgerichts steht drin, ja, ihr dürft da weiter Video überwachen, aber ihr dürft keine Kennzeichen aufnehmen und ihr dürft nicht in die sensiblen Bereiche rein fotografieren und Videos aufnehmen. Sensible Bereiche sind Hauseingänge, Ladeneingänge, aber auch Fenster von Wohnungen. Am Neumarkt gibt es da nicht ganz so viele. Am Ebertplatz wird es nachher wichtig. Aber auch am Neumarkt gibt es einige Wohnungen. Und wenn man die technischen Voraussetzungen dieser Kameras kennt, dann weiß man, die können unheimlich scharfe Aufnahmen machen, sodass man teilweise feststellen kann, welcher Buchtitel da auf welchem Tisch rumliegt. Das heißt, wir haben den Neumarkt verloren, aber das Verwaltungsgericht hat gesagt, du Polizei darfst keine Aufnahmen von sensiblen Bereichen machen und die Kfz-Kennzeichen der PKWs, die da fahren, ebenfalls nicht erfassen. Das hat den Polizeipräsidenten so gestört, dass er, obwohl er gewonnen hat formal in dem Eilverfahren, der ist in die Beschwerde gegangen. Wir auch, weil wir natürlich mehr wollten. Am Ebertplatz ist es dann so gewesen, da gibt es auch eine Eilentscheidung. Das sind die drei Verfahren, die wir als Eilverfahren getrieben haben oder betrieben haben. Am Ebertplatz ist es dann ausdrücklich nochmal so festgehalten worden. Und auch da ist der Polizeipräsident dagegen vorgegangen. Er hat im Prinzip behauptet, wer sich selber nicht schützt, das heißt keine Gardinen vor die Fenster zieht oder Rollos runterlässt, der ist ja selber schuld, der schottet sich halt nicht richtig genug ab. Und dann muss er halt in Kauf nehmen und aus Sicherheitsinteressen irgendwie tolerieren, dass alles aufgenommen wird, was sichtbar ist. Das heißt, wir haben drei Eilverfahren und drei Entscheidungen. Die sind jetzt alle nicht ganz so schnell getroffen worden, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und so eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht kann man überprüfen lassen. Und deswegen sind wir in Beschwerden gegangen und die liegen jetzt beim Oberverwaltungsgericht. Auch da haben wir erwartet, dass wir relativ schnell irgendeine Rückmeldung kriegen. Das erste Verfahren datiert, entschieden vom Verwaltungsgericht, aus Januar 2021. Wir haben bis heute keine Entscheidungen dort bekommen, bezüglich der Eilverfahren. Wir haben jetzt vor 3 Tagen eine Anfrage des Oberverwaltungsgerichts an den Polizeipräsidenten bekommen. Da seien wohl nicht alle Kriminalitätszahlen entweder richtig erfasst oder nicht richtig mitgeteilt worden. Also das Gericht könne das noch nicht nachvollziehen. Man sei da eigentlich uninformiert gelassen worden oder man habe da nicht die richtigen Zahlen vorgelegt bekommen. Das Oberverwaltungsgericht hat sich da noch veranlasst gesehen, dem Polizeipräsidenten so eine Tabelle vorzuformulieren, wo doch bitte die Zahlen eingetragen werden sollen. Weiter hat das Oberverwaltungsgericht noch gesagt, dass mit den Reichweiten der Kameras, das sei auch nicht so richtig nachvollziehbar. Die können wirklich jede Menge. Da hat Torben das nur also angerissen. Also die können wirklich, ob sie einen Fußgänger auf 5 Meter beobachten oder auf 200 Meter Entfernung, in beiden Fällen kann die Kamera so gestochen scharfe Bilder machen und so ein Datenmaterial nachher zur Verfügung stellen. Das ist nicht mehr mit der klassischen Videoaufnahme zu vergleichen, die früher bei Banken gefertigt wurden, um eventuell Bankräuber abzuhalten, sondern das ist Datenmaterial, was später zu einer Auswertung zur Verfügung steht. Das heißt, das OVG entscheidet jetzt nochmal, wir hoffen jetzt zeitnah über diese 3 Plätze, Breslauer Platz, den wir gewonnen haben, Neumarkt und Ebertplatz, wo es die Einschränkungen gibt, ob der Polizeipräsident so weitermachen darf oder nicht. Wir haben insgesamt 6 Klagen Und jetzt kommt der siebte Bereich dazu, das ist halt Kalk. Und da ist zu gucken, ob wirklich diese Mehr, das Kontrolldichte, tatsächlich Einfluss darauf hat, ob Kriminalität zurückgedrängt wird. Ob diese These stimmt oder ob das vielmehr irgendwie eine Entscheidung ist, um Kontrolle zu erreichen, aber nicht unbedingt Kriminalität oder Kriminalitätsursachen zu bekämpfen. Wie die Verfahren ausgehen, wir können es nicht sagen. Das Einzige, was man feststellen kann, der Polizeipräsident hatte bis dato gemauert. Er hat fast nichts bis dahin irgendwie nach außen getragen. Innerhalb dieser 3 Jahre, die wir jetzt schon die Klage machen, fast 3,5 Jahren, sind aber sehr viele Informationen einfach veräußert worden, vorgetragen worden. Er musste zurückrudern. Wir haben teilweise Änderungen im System erhalten. Und damit es jetzt nicht ganz so lange wird, würde ich jetzt hier abbrechen. Das heißt, wir haben noch 3 Beschwerden, die entschieden werden müssen und die 6 Klagen, die momentan hängen. Und Kalk würde dann dazukommen, wenn man gegebenenfalls das auch gerichtlich überprüfen lassen will.
Ja, danke schön. Ich würde jetzt den Teil der Fragerunde eröffnen. Also ihr könnt uns alles fragen. Wir werden uns bemühen, das zu beantworten. Allgemeine Infos, zum Beispiel, welche Voraussetzungen muss die Polizei überhaupt erfüllen, um so eine Maßnahme durchzuführen. Zu der Technik der Kameras, die haben jede Menge Wumms und können eine Menge. Unter anderem ist das Thema KI, steht hier im Raum, also künstliche Intelligenz. Zu den Grundrechten an sich, betroffen sind informationelle Selbstbestimmung, natürlich die Versammlungsfreiheit, auch das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Thema sensible Bereiche, Micha hat es und auch Torben hat es erwähnt, wie schützt die Polizei sensible Bereiche, zum Beispiel private Wohnungen, Geschäftsräume? Was sagt eigentlich die Landesdatenschutzbeauftragte dazu? Wir können euch weitere ergänzende Informationen geben zu den juristischen Verfahren, auch zu sogenannten Auskunftsrechten. Wie erfahre ich eigentlich, ob meine Daten gespeichert wurden, ob ich aufgenommen wurde? Wie komme ich daran? Auch zum Thema, wisst ihr eigentlich Konkretes zum Löschungsverfahren? Das nur mal so reingeworfen als Stichpunkte. Ich würde jetzt tatsächlich die Fragerunde eröffnen. Ich komme dann zu euch. Wie gesagt, aufgezeichnet wird nur euer Ton. Du hast 3 Fragen aus dem Netz. Möchtest du die vielleicht zuerst bespielen?
Ja, hallo aus der Technik. Ich habe ein paar Fragen aus dem Netz und ich möchte noch mal einen kleinen organisatorischen Hinweis geben. Unter dem Livestream, den ihr gerade anschaut, aus dem Internet, gibt es jetzt erst seit eben einen Link zum Chat. Also müsst ihr eventuell nochmal den Stream neu laden und dann erscheint unter dem Video so ein kleiner Knopf. Damit kommt ihr zum Chat und könnt dort Fragen stellen. Diesen Link seht ihr auch nochmal auf der Homepage kameras-stoppen.org. Da in der Ankündigung dieser Veranstaltung kann man diesen Link auch nochmal sehen zum Chat. So, und dann zu den Fragen zu kommen. Auf welcher Datenbasis ist die Kalker Hauptstraße als gefährlicher Ort eingestuft worden und sind diese Daten einsehbar?
Ja, also wir selber dachten, dass wenn die Polizei jetzt schon die Masten aufstellt und in der Presse veröffentlicht, dass sie Ende Februar halt die Videoüberwachung starten wollen, dass es dafür dann auch die entsprechende Anordnung des Polizeipräsidenten gibt, die dafür notwendig ist vom Gesetz her. Und eine solche Anordnung muss dann auch begründen, warum diese Videoüberwachung aus Sicht der Polizei notwendig ist. Wir haben jetzt vom Polizeipräsidium die Antwort erhalten, dass es diese sogenannte Behördenleiteranordnung noch nicht gibt, dass sie da nicht vorliegt. Das heißt, die lassen sich jetzt noch Zeit. Und damit wissen wir auch noch nicht, worauf, auf welchen Fakten, auf welche Statistiken eben die Kölner Polizei diese Maßnahme stützt. Also es ist noch keine Statistik heruntergebrochen auf Kalk und vor allen Dingen, was für die Videoüberwachung relevant ist, heruntergebrochen konkret auf diese Straßen und Bereiche veröffentlicht worden. Und da müssen wir jetzt wohl noch ein bisschen warten. Spätestens dann, wenn die erste Kamera angeschaltet wird, muss es diese Behördenleiteranordnung geben. Und dann werden wir sie auch bekommen und auch statistische Zahlen dazu erhalten.
Ja, das läuft unter dem Thema Kriminalitätsstatistik. Da hat das Innenministerium einen sogenannten Erlass herausgegeben, welche Deliktarten in den Bereich Straßenkriminalität, Videobereich fallen. Wir haben uns mit Sicherheit 2 Jahre daran abgemüht, weil wir festgestellt haben, dass zum Beispiel sogenannte Ladendiebstähle, die zumindest an den zentralen Plätzen mit 20% in die Kriminalitätsstatistik eingehen, einen erheblichen Teil dieser Statistik ausmachen und insofern auch die Statistiken nach oben beamen. Da Micha hat eben gesagt, hat das OVG aufgefordert, jetzt auch bestimmte Deliktarten zahlenmäßig zu benennen. Wir sind sehr erfreut, dass die Deliktart Ladendiebstahl oder Beleidigung zum Beispiel nicht mehr dabei ist. Weitere Frage? Ja, dann. Ja, Moment, ich komm zu dir, damit es in der Aufzeichnung ist.
Die Logik der Polizei wäre doch im Wesentlichen, Verbrechen verhindern zu wollen, angeblich die Menschen unmittelbar schaden, also Gewaltverbrechen oder auch sowas wie Raubüberfall, wie dieses Beispiel an Kalkpost. Und ich würde doch denken, dass auch die Statistik hergibt, dass solche Überfälle oder auch Angriffe auf Menschen eben nicht primär an den Hauptstraßen stattfinden und auf den belebten Plätzen, sondern eher überall ringsrum, also in den Straßen, die weniger belebt sind. Taucht das auf in der Diskussion oder wie sieht es da aus?
Also ich kann, okay, ich gebe weiter an dich.
Das war ja einer der Kritikpunkte auch vom OVG, dass man das so nicht differenziert. Das OVG wollte dann auch, dass man wirklich erkennen kann, wenn jetzt so eine Straftat am Eberplatz passiert, ob die im öffentlichen Straßenbereich und Wegebereich passiert ist oder eventuell in einem geschlossenen Bereich, also Wohnung, Laden oder sonst wie. Diese Differenzierung hat die Polizei bislang bewusst unterlassen. Dieser Paragraph 15a Polizeigesetz, nachdem diese Videoüberwachung eingerichtet werden kann, sagt ja auch ausdrücklich, dass man dann auch entsprechend darauf reagieren können muss, weil Ziel des Polizeigesetzes ist nicht, den Täter zu überführen. Das ist Ermittlungsarbeit, das ist eigentlich Gegenstand von der Strafprozessordnung, sondern Ziel ist es, sowas zu verhindern. Also, dass Leute das erkennen und sagen, ach, wenn das Video überwacht wird, dann überlege ich mir das und begehe das Delikt nicht, dass es halt verhaltensändernd wirkt. Wenn dieses stimmen würde, würde in London die Kriminalitätsrate auf Null stehen, weil die haben eine Kontrolldichte, da sind wir noch weit hinten. Wenn das aber weiter zunimmt, können wir uns dann irgendwie vorstellen, dass das auf allen öffentlichen Plätzen der Fall sein wird. Und das Problem ist, dass die Polizei die Statistiken selber erstellt und dann sehr selektiv vorträgt, sodass man im Prinzip auf die Polizei angewiesen ist, auch die Gerichte. Und die Polizei stellt diese Statistiken nur zögerlich oder nur dann vor, wenn es der Sache dient, nämlich die Überwachung zu rechtfertigen.
Nochmal ganz konkret, es gibt keine Differenzierung zwischen den Plätzen und den Nebenstraßen, was das, die Höhe des Deliktaufkommens angeht. Es gibt eine Jahreskennzahl für einen Platz und teilweise wird noch nicht mal in die Deliktarten differenziert. Man kann bis heute nicht erkennen, wie viel Deliktaufkommen es auf den jeweiligen Plätzen oder auf den Nebenstraßen gibt. Ich nehme dich ran. Achso, wolltest du dazu was sagen? Okay,
bitte ein bisschen kürzer fassen. Ja, versuche ich ganz kurz. Eines der Begründungszusammenhänge, wie der ganze Kram mit Kameras, Überwachung, polizeilicher Sicht überhaupt entstanden ist, ist Terrorbekämpfung. Das heißt, die Dinger werden dafür, also das ist von der Argumentation her das Hauptmotiv gewesen lange, dass es zur Überwachung und zur Verhinderung von Terrormaßnahmen oder Terroranschlägen gilt. Das muss man sich vorstellen, das ist der letzte Satz, ganz kurz. Hier werden jetzt Kameras aufgestellt, direkt am Rathaus, gegenüber von dem kleinen Buchladen. Das ist sozusagen der Ort, wo der Terror gefährdet ist wie kein anderer in Köln wahrscheinlich. Das ist total lachhaft. Und daran kann man schon sehen, dass der ganze Argumentationszusammenhang ein völlig konstruierter ist.
Ja, ich würde erstmal dir das Mikro geben und dann gehen wir nochmal in unseren Live-Chat.
Dankeschön. Hallo, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie wird denn gerade das Material ausgewertet? Also ihr habt gesagt, das sind jetzt gerade 80 und dann vielleicht irgendwann 100 Kameras. Und ihr habt gesagt, da sind 2,4 Beamte, die davor sitzen. Also wie werten die diese Mengen an Material aus? Sind das irgendwie individuelle Entscheidungen, wo die irgendwie reinzoomen oder wo die rangehen? Oder nach welchem Prinzip funktioniert das?
Also, so wie es dargestellt wird von der Polizei, findet gar keine große Auswertung statt. Sondern da sitzen einfach im Alltag zwei Personen an diesen Monitoren und gucken auf diese Monitore. Und wenn sie da was sehen, ja, dann zoomen sie da ein bisschen ran. Und wenn sie glauben, oh, da findet eine Straftat statt oder da kann gleich was passieren, so wird das von der Polizei dargestellt, schicken sie dort eine Streife hin. Ja? Oder auch mehr, je nachdem, was sie da sehen. Wenn das Material noch gebraucht werden könnte im Nachhinein für Strafverfolgung, ja, dann wird das, was da gesehen wurde, halt aufgezeichnet. Beziehungsweise aufgezeichnet wird's ja sowieso die ganze Zeit, aber dann wird es nochmal sich zum Beispiel angeguckt, später. Ja. Dann wird da eine Kopie von gemacht, dann wird das an eine Einheit der Kriminalpolizei weitergegeben. Die gibt es jetzt seit einiger Zeit. Die haben sich spezialisiert auf die Auswertung von Beweismaterial, von Videomaterial. Egal, ob das jetzt von Privaten kommt, ob das von der Überwachungszentrale kommt, Videoüberwachungszentrale oder sonst woher. Diese Einheit hat sich spezialisiert, eben solches Material auszuwerten und dann an eben andere Kriminalpolizeibehörden weiterzugeben, die dann für die konkrete Sache zuständig sind, da die Strafverfolgung zu machen. Ja. Und findet das Ganze halt statt. Was noch nicht stattfindet, ist, dass in irgendeiner Weise jetzt automatisiert das, was eben da über die Monitore läuft, schon ausgewertet wird. Ja? Was da alles denkbar wäre, Gesichtserkennung und Abgleich mit Datenbanken oder so, das findet in dem laufenden Betrieb nicht statt. Das kann aber später mit dem gespeicherten Material, was an diese Auswerteeinheit abgegeben wird, ja, das Material, das wird entsprechend dann halt durchgeguckt und vielleicht auch mit Straftäterdateien abgeglichen oder sonst was. Aber da sind die dann ja schon in dem Bereich der Strafverfolgung drin. Ne? Also so ungefähr findet das statt. Ist das damit halbwegs beantwortet? Ja.
Okay. Okay, ich habe deine Frage gesehen. Ich würde jetzt noch mal eine Frage aus dem Chat gerne nehmen und danach dann an dich.
Ja, hier ist nochmal das Internet und zwar würde ich an diese Frage von gerade noch direkt anschließen und eine Frage aus dem Chat deshalb vorziehen. Und zwar würde jemand gerne wissen, welches Auswertungsprogramm oder welche Auswertungsprogramme die Polizei für die Auswertung der Videos benutzt. Ist das bekannt?
Wir wissen, welche Firma diese Videoanlage zur Verfügung stellt. Das ist die Firma Dallmayr. Da kann man auch im Netz gucken, was die so anbieten und bewerben. Und die haben nachher so Videoauswertungsprogramme. Das war bislang Smavia. Und mit diesem Smavia konnte man nach wie künstliche Intelligenz dranhängen. Also man konnte oder kann jetzt schon Gesichtserkennung dranhängen. Die Polizei macht es jetzt nicht, aber das ist einfach eine technische Umstellung, die möglich ist und davon erfährt ja keiner. Die Aufnahmen und die Kameras, die hängen alle. Und was dann später passiert, das wird wahrscheinlich nicht so kommuniziert. Smavia ist jetzt abgewechselt worden. Die Polizei versucht in den ganzen Verfahren, wir haben ja immerhin mehr als 11 Verfahren hier, das nicht zu benennen, das System, was jetzt gerade aktuell benutzt wird.
Ja, wir gehen davon aus, dass es SAMSI heißt. Wie gesagt, die Dallmayr-Seite ist sehr informativ, wenn man sich überhaupt mal mit Kameratechnik auseinandersetzen möchte.
Wisst ihr, inwiefern die Anwohnerinnen darüber informiert wurden, dass jetzt die Videoüberwachung kommt? Also auch mit Hinblick auf sensible Bereiche, Wohnungen und all das, inwiefern quasi da die Kommunikation stattfand und die Aufklärung, dass sensible Bereiche zum Beispiel verdunkelt werden?
Vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Ich habe am Anfang der Woche noch mal auf die Internetseite des Polizeipräsidiums geguckt und es gibt zu der geplanten Erweiterung zum Zeitpunkt der Aufschaltung, zu den Örtlichkeiten, zu dem Umfang zeitlich, räumlich, bis jetzt, zumindest Stand Dienstag, keine einzige Information auf der Webseite. Alles, was wir bis jetzt erfahren haben, ist über die Presse gegangen, auch sehr spärlich. Das ist auch das, was uns seit 3,5 Jahren überhaupt begegnet.
Noch einen kleinen Einschub, so von wegen, was wird alles unkenntlich gemacht, was wird verschattet? Die Polizei behauptet in den bisherigen Verfahren, dass sie nur eine begrenzte Möglichkeit habe, Verschattungsbereiche einzurichten. Verschattung ist, wenn ein Balken davor gesetzt wird und ich kann in das Fenster, in diesen Hauseingang, in diesen sensiblen Bereich, am Neumarkt zum Beispiel, im Bereich des Gesundheitsamtes, nicht mehr reingucken. Ich kann das nicht erfassen. Ich sehe das weder live, noch wird es aufgezeichnet. Und die Polizei behauptet ernsthaft, dass sie da limitiert ist und deswegen nicht alle Bereiche, die eventuell zu verschatten wären, verschattet werden können. Das ist der Stand heute. Wir werden gucken, ob sie damit durchkommen bei Gericht.
Weil wir da ein Bild zu haben, schiebe ich das jetzt noch hinterher. Das hier an der Wand ist das Bild, das den Ist-Zustand darstellt. Das ist ein Bild vom Ebertplatz, eine sogenannte PTZ-Kamera, die halt auch die Neusser Straße runterguckt. Und da kann man sehen, dass eben die Wohnungsbereiche ab dem ersten Stock mit diesen grauen Blöcken abgedeckt sind und so die Polizei da nicht reingucken kann. Wir können aber auch sehen, dass im Erdgeschossbereich reingeguckt werden kann und dass im weiter hinten liegenden Bereich, also auch in Erker und so weiter, durchaus reingeguckt werden könnte, wenn die Polizei da mit der Kamera hineinzoomt, was sie ja machen kann. Die sind eben nicht abgedeckt. Aufgrund der Kritik des Gerichts hat dann die Polizei geantwortet, wenn wir das alles machen würden, was das Verwaltungsgericht von uns verlangt, dass man nämlich keine Kfz-Kennzeichen erkennen kann oder so, dann müssten wir das Videobild so gestalten. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Müssen wir das so gestalten und dann könnten wir gar nichts mehr sehen und dann wäre die ganze Videoüberwachung sinnlos. Was uns ja nur recht wäre.
Also die Polizei scheint unter dem Thema dynamische Verpixelung, das heißt mitlaufende Verpixelung oder Verschattung, noch völlig unbehelligt zu sein, obwohl die Firma Dallmayr solche Verfahren längst anbietet. Ich gebe jetzt mal weiter ans Publikum.
Ja, ich bin Manfred, wohne fast 40 Jahre in Kalk, bin auch Naturfreund. In der Zeitung war auch zu lesen, dass ein Ausgangspunkt die unsägliche Silvesternacht gewesen sei mit den Übergriffen. Eine andere Frage, die ich habe, was ist genau der Grund, dass die Polizei schneller vor Ort ist, wenn keine Überwachung ist? Nehmen die dann Anrufe ernster oder sowas? Das würde mich mal interessieren. Das andere ist, muss nicht auch zum Beispiel ein Gremium der Stadt Köln informiert werden. Es ist ja bisher überhaupt nicht im Rat gewesen, in keinem Ausschuss gewesen, wo auch keine Information gelaufen ist. Im Vorfeld gab es, war das in Facebook mal so ein Hinweis, es gibt ja einen kriminalpräventiven Rat, der nicht öffentlich tagt. Und das ist wohl letztes Jahr Thema gewesen oder 2019 schon. Aber es ist halt eben nicht weiter transportiert worden. Und auch in diesem kriminalpräventiven Rat werden Statistiken besprochen. Also ich habe mal eine gesehen, es ist schon in Kalk so, dass die Polizeidirektion, die uns betrifft, geht bis nach Porz runter. Kalk fängt sozusagen an. Und wenn man dann mal so die Grafik sieht, dann sind die Verbrechen, sei es Einbrüche, Diebstahl, sowas, ein Faktor 10 höher. Das flacht dann wirklich ab, wenn es weiter nach Porz geht. Also es gibt schon durchaus Sachen, die dazu bemängeln sind. Aber meine Haltung ist, dadurch werden aber nicht die Ursachen bekämpft, also mit den Kameras, die dann da sind. Ne? Ach so, eine Frage habe ich noch. Der Joachim hat mich gebeten, von euch ein Foto zu machen für unsere Naturfreunde-Publikation, wenn ihr damit einverstanden seid. Also nicht die Leute hier, sondern von hinten.
Genau. Genau. Bitte. Wenn ich die Frage kurz zusammenfassen kann, geht es, glaube ich, darum, ob seitens der Verwaltung, der politischen Gremien hier Einfluss genommen werden kann auf polizeiliche Maßnahmen, beziehungsweise inwieweit diese besprochen werden. Ja, ich fasse es mal so konkret zusammen.
Also rechtlich ist es einfach so, dass das nach Polizeigesetz zu erfolgen hat oder erfolgen kann. Und da reicht die Behördenleiteranordnung tatsächlich aus. Das heißt, der Polizeipräsident macht das aus eigener Machtvollkommenheit, weil das Gesetz nichts anderes vorsieht. Das sieht nicht die Beteiligung vor. Dass damit trotz allem alle Gremien, die hier lokal bestehen, übergangen werden und worden sind, das ist so. Das muss man so feststellen. Zu den Reaktionszeiten ist einfach auszuführen, nachdem die Videoüberwachung installiert worden war, waren die erstmal happy. Die hatten eine erste Reaktion auf die Silvesternacht und haben gesagt, das ist ein Baustein, um dem entgegenzuwirken. Dass das völliger Quatsch war, ergibt sich auch daraus, dass jetzt hier die Therapie vor der Diagnose erfolgt ist. Wenn man die Diagnose betreibt, dann sieht man, dass da sehr viele Vorgänge einfach polizeiintern so schiefgelaufen sind in der Silvesternacht, dass das mit vielem was zu tun hat, aber nicht damit, dass da keine Videokameras hingen. Dass da keine Videokameras hingen, das hat eventuell irgendwie die Folge, dass nicht alle Sachen so verfolgt werden konnten, wie es eventuell angemessen gewesen wäre. Wenn man jetzt aber versucht, Statistiken zu erlangen, ob das jetzt seitdem 2019 auf den anderen Plätzen Videokameras hängen, ob sich das geändert hat, man findet diese Statistiken nicht. Die werden einfach nicht erhoben, ob jetzt tatsächlich durch Videokamerabeobachtung die Aufklärungsrate höher ist. Und die Reaktionszeiten, dass die schlechter geworden sind, das liegt teilweise an der Unterbesetzung, an der personellen Unterbesetzung. Es ist bedeutend billiger, auch wenn die Kameras ein Schweinegeld kosten, irgendwie eine Kamera zu kaufen, als eine Polizeipersonalstelle einzurichten. Und die Reaktionszeiten, die sind letztlich nicht besser geworden, weil überhaupt kein Konzept entwickelt worden ist, wie die Videoüberwachung umgesetzt wird, dass tatsächlich Verbrechen oder Vergehen verhindert werden, sondern das ist tatsächlich reine Beobachtung und eventuell nachher Überführung der Täterinnen.
Ja, bitte ein bisschen kurz fassen, genau.
Das geht jetzt nicht um Kameras, sondern wie was konstruiert wird. Die Kalk-Müllheimer-Straße, da gibt es wirklich Kleinkriminalität. Auf der Taunusstraße gibt es das in wesentlich, wesentlich geringerem Maß. Da wird ein bisschen gedealt, das war's. Und nach den Silvesterereignissen haben sie die Taunusstraße 8-mal, einmal im Monat, jeden Monat, komplett zugemacht, Razzia gemacht, in sämtliche nicht-deutschen Kneipen rein und da angeblich auch nach Schwarzarbeit gefahndet. Also das nochmal zu dem Kunst, was wird wie konstruiert. Und da war es leider so, dass wir immer überrascht worden sind davon und dann war man zu zweit oder zu dritt auf der Straße. Also da würde ich gerne anregen, darüber nachzudenken, nochmal so Strukturen zu schaffen, dass man da dann nicht immer alleine steht, sondern dass ein paar mehr Leute da steht. Das hat die schon, wenn man allein da gestanden hat und protestiert hat, hat die schon hochgradig irritiert.
Ja, das ist vielleicht was, was wir im zweiten Teil auch nochmal angucken können. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt nochmal eine Frage aus dem Netz. Ich habe die Frage aus dem Publikum gesehen. Ja, die kommt danach.
Ja, dann haben wir noch mal eine Frage aus dem Chat. Und zwar einmal ein Dankeschön für die wichtige Arbeit, die wir da machen. Und dann gibt es Möglichkeiten, per Klage gegen die Kameras in Kalk noch vorzugehen? Beziehungsweise tut ihr das schon und braucht ihr noch KlageführerInnen, ist die Frage.
Ich glaube, ich kann da kurz was zu sagen. Also man hat immer auch die Möglichkeit, vorläufigen Rechtsschutz betreiben. Also das heißt, man könnte theoretisch morgen eine Klage einreichen, obwohl die Kameras noch nicht bestehen. Ansonsten besteht jederzeit die Möglichkeit, sich an das Verwaltungsgericht zu wenden, entweder im Rahmen der Klageverfahren oder in einem Eilverfahren. Das hat Micha eben schon mal erklärt. Ein Eilverfahren prüft gröber, summarisch und gibt schon mal so ein Indiz, wo die Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren hingehen könnte. Ob es
Hinweis aus der Technik, gerade ist das Mikrofon leer und wir machen gleich mit den Fragen weiter. Dann sind wir wieder da und jetzt hoffentlich dann gleich auch mit Ton. Und dann habe ich noch eine Frage aus dem Netz. Und zwar, wann sollen die Kameras in Kalk in Betrieb genommen werden?
Ja, die Polizei hatte das für Anfang des Jahres ursprünglich angekündigt und oder Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres und hat das in der letzten Pressemitteilung auf den Termin Karneval verschoben. Das heißt, die Karnevalswoche ist die letzte Februarwoche. Also Ende Februar gehen wir jetzt erstmal davon aus, wird das umgesetzt. Ob die das schaffen, wissen wir nicht. Im Moment stehen die Masten, aber die Kameras hängen noch nicht. Wir werden es abwarten müssen, ob sie es nochmal verschieben, aber der jetzige Plan ist Ende Februar.
Gibt es noch Fragen hier aus dem Raum? Okay, ich sehe noch zwei. Dann machen wir die Fragen noch, bevor wir noch mal kurz was zum zweiten Teil sagen und dann in die Pause gehen. 5 Minuten Pause. 5 hatten wir gesagt. Ja? Wo war? Du warst zuerst, ne?
Die Antwort ist auch okay. Also einmal wollte ich wissen, weil ihr von KI gesprochen habt, hattet, was da genau mit gemeint wäre. Genau, also das ist eine Frage. Ich hätte auch noch eine. Achso, ja. Und genau, achso, ja, weil ich hier dieses Plakat sehe mit Versammlungsfreiheit und so. Gibt es auch eine Zusammenarbeit von euch, ne? Also mit dem NRW-Versammlungsgesetz stoppen und so. Genau. Vielleicht könnt ihr da noch ein Wort zu sagen. Und nur wenn es neu reinpasst, weil du das vorhin angesprochen hattest mit, ich meine, das ist ja auch ein krasser Machtzuwachs für die Polizei natürlich so mit der Kamera. Und denkt ihr oder ist sozusagen eine Motivation von euch auch sozusagen im Sinne von Defund the Police, irgendwie zu denken so? Ja.
Okay, 2 Fragen sind das. Einmal zum Thema Versammlungsfreiheit, einmal zum Thema künstliche Intelligenz.
Zur Versammlungsfreiheit könnte ich sagen. Und, also Versammlungsfreiheit, da ist es so, dass wir schon auch in den parallel zu den Klagen generell gegen die Kameras uns auch mit der Polizei immer wieder damit rumgestritten haben, dass die Kameras irgendwie, wenn da eine Demo vorbeizieht, immer die auf die Demos auch gucken. Ja? Und das ja eigentlich verboten ist. Also die Polizei darf ja bei Versammlungen grundsätzlich keine Kamera auf eine Versammlung richten, weil das einen einschüchternden Effekt hätte und Leute davon abhalten könnte, an Versammlungen teilzunehmen. Nun hingen diese Kameras ja und da haben wir dann auch erreicht, dass das Verwaltungsgericht, auch bestätigt durch das OVG grundsätzlich, diesen einschüchternden Effekt nicht haben dürfen. Und deswegen hat das Verwaltungsgericht hier in Köln gesagt, müssen physische Sperren, Barrieren irgendwie vor diese Kameras gemacht werden, damit die VersammlungsteilnehmerInnen auch sehen können, irgendwie, ich kann nicht gefilmt werden. Die Polizei hat schon immer gesagt, ich filme nicht, was auch nicht stimmte. Das haben wir denen in ein paar Fällen auch nachgewiesen, dass sie durchaus auch Versammlungen beobachtet haben. Aber jetzt müssen sie eben, wie gesagt, das auch richtig verdeutlichen, dass sie es nicht können. Und das machen sie, ich habe hier mal ein Bild an die Wand geworfen, in dem gelbe Rollos halt vor die Linsen heruntergefahren werden. Da hat die Polizei durch die Firma Dallmayr das halt nachrüsten lassen, für viel Geld übrigens. Und die anderen Kameras, das sind die PTZ-Kameras, das sind diese Kugelaugen, hier in diesem Bild da drunter hängt. Die werden dann gegen den Mast gedreht, weil da eben solche Rollos nicht anzubringen sind. Ne? Ansonsten haben wir die Kampagne gegen das neue Versammlungsgesetz unterstützt, weil nämlich die Landesregierung über das Parlament nämlich da genau wieder jetzt über das neue Versammlungsgesetz eine Möglichkeit geschaffen hat, Versammlungen jetzt doch filmen zu dürfen. Und zwar haben sie da jetzt reingeschrieben, dass Versammlungen halt, die groß und oder unübersichtlich sind, halt durch Übersichtsaufnahmen beobachtet werden dürfen, ohne Aufzeichnung. Da wird sich in Zukunft der Streit dann ergeben, ab wann ist eine Versammlung groß oder unübersichtlich. Ne? Das werden wir ausfechten müssen. Und ein bisschen komisch ist, dass die Polizei jetzt ihre Homepage zu Versammlungen auch aktualisiert hat, nachdem das neue Versammlungsgesetz in Kraft getreten ist. Und dort aber schreibt, dass sie die stationäre polizeiliche Videoüberwachung bei Versammlungen grundsätzlich nicht benutzen. Dürften sie nach diesem neuen Paragraphen im Versammlungsgesetz? Das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ne?
Ich sage gerade noch was zum Thema KI. Michael hat es eben schon angesprochen. Die Kameras sind theoretisch in der Lage, Gesichtserkennung zu leisten. Es gibt noch keine rechtliche Grundlage. Insofern gehen wir auch davon aus, dass es nicht angewandt wird. Als kleines Beispiel der technischen Möglichkeiten, zum Beispiel die PTZ-Kamera, Torben hat es gesagt, das ist die, die unten hängt, die ist theoretisch in der Lage, automatisch, wenn man sie programmiert, nach einem bestimmten Algorithmus, zum Beispiel gib mir alle roten Pullover, automatisch Objekte und Personen zu verfolgen, ohne dass das per Zoom-Funktion noch gesteuert werden muss, nicht nur zu verfolgen, sondern auch entsprechend dann aufzuzeichnen. Ihr müsst wissen, dass man aus den Übersichtsaufnahmen, auch wenn diese gespeichert sind, immer noch diese so bearbeiten und zum Beispiel bezoomen kann. Also das ist dann kein festes Standbild. Und da gehen wir auch davon aus, dass natürlich in der Analyse auch KI angewendet wird. Welchen Umfang KI hat, wissen wir nicht. Wir haben mehrfach aufgefordert, ein Datenschutzkonzept vorzulegen, mal was zum Thema Löschung zu sagen, Verzeichnisse zu benennen, ein technisch-organisatorisches Maßnahmenkonzept. Alles das, wozu die Polizei auch aus Europarecht verpflichtet ist, diese Unterlagen zumindest vorzuhalten, haben wir immer wieder angefordert und bis jetzt sind die im Klageverfahren nie vorgelegt worden, sodass man da eigentlich noch gar keinen Fuß in der Tür hat. Es wird zwar immer gesagt, wir verwenden keine KI, nachgewiesen ist das tatsächlich bis jetzt nicht so. Es gibt noch eine Frage von dir. Ja, ich komme zu dir.
Ja, vielen Dank. Mich würde mal interessieren, was so euer Fazit ist, was Erfahrungen aus anderen Ländern betrifft, wo es schon mehr Kameraüberwachung gibt und inwieweit das auch eine Rolle spielt in der Diskussion, vielleicht auch vor Gericht.
Tatsächlich spielt es vor Gericht gar keine Rolle bislang. Wir haben im C4 mal unsere Programme, unsere Veranstaltung damit begonnen, dass wir über Social Credits einen Vortrag aus China erhalten haben, um ja auch das, was jetzt vorher Thema war, zu erfahren, was ist möglich zu erfassen und was sind da die Erfahrungen. Das sind eigentlich nur die Erfahrungen, dass technisch fast alles möglich ist, also auch Verhaltenserkennung. Das heißt, man soll in China erkennen, ob ich jetzt einer bestimmten Gruppe zugehörig bin, alleine an dem, wie ich mich bewege, wie ich mich im öffentlichen Straßenverkehr verhalte. Alles das ist jetzt hier noch nicht erlaubt, aber die Technik, die hängt schon. Und ob ich es später her dann auswerte, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was das Land kauft. Das, wo wir sonst noch eine Erfahrung haben, ist mit Hannover, mit Niedersachsen. Da sind dann auch teilweise Kameras nicht mehr erlaubt und nicht mehr in dem Umfang statthaft, wie es ursprünglich dort in Hannover implementiert war.
Also wer sich dafür weiter interessiert, es gibt eine Studie aus 2018, da hat das Land NRW sich quasi selbst evaluiert mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut aus Niedersachsen, KFN 2018, wenn ihr das eingibt. In der Studie wird bescheinigt, da werden also die einzelnen Städte, auch Köln, einzeln angeguckt, dass die Videoüberwachung keine wesentlichen Effekte aufweist. Und es gibt auch die Bezüge dann eben zu Ländervergleichen, dass in Großbritannien hat das ja zum Beispiel angefangen. Das ist im Rahmen von Parkhäusern zum Beispiel auf jeden Fall Effekte gezeigt hat. Im Eilbeschluss Neumarkt ist tatsächlich vom Verwaltungsgericht das Polizeipräsidium Köln auch aufgefordert worden, einen wissenschaftlichen Nachweis zu diesen Effekten tatsächlich mal zu bringen. Ob sie das wirklich vorlegen, wissen wir natürlich nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Anforderung, die sie im Rahmen der Klageverfahren auch noch zu erfüllen haben. Ich würde jetzt noch eine Frage von dir rannehmen. Ja.
Gut, ich habe noch eine weitere Frage aus dem Chat. Und zwar, sind noch Aktionen, vielleicht eine Demo geplant, um auch die breitere Öffentlichkeit in Kalk auf die Pläne aufmerksam zu machen?
Das ist was, das würden wir gerne mit euch nach der Pause besprechen. Ich habe gerade gehört, dass es vom Naturfreundehaus die in Anführungszeichen Auflage gibt, 10 Minuten Pause zu machen, damit wir hier durchlüften können. Kurz zum Ablauf des zweiten Teils. Was können wir in Kalk tun? Wie können wir uns organisieren? Gibt es viele Schlagworte, Demos, Klagen, Öffentlichkeitsarbeit, Fraktionen, Bezirksvertretung, Auskünfte, Stadtspaziergänge. Wir haben uns dazu entschlossen, wenn es ganz praktisch wird, wenn es wirklich darum geht, dass wir konkret Dinge besprechen, würden wir den Live-Chat ausschalten. Das tut uns ein bisschen leid, aber wir gehen auch davon aus, dass wir nicht ganz alleine sind in dieser Veranstaltung. Und deswegen, sobald es konkreter wird, sobald konkrete Absprachen getroffen werden, Gruppen benannt werden, andere Organisationsstrukturen offengelegt werden, werden wir also den Live-Chat unterbrechen, beziehungsweise die Aufzeichnung. Achtet selber auch noch mal ein bisschen drauf. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause für alle, die sich jetzt verabschieden. Wenn ihr an info@kameras-stoppen.org eine E-Mail schreibt, werden wir euch auf einen Verteiler setzen. Für die Menschen, die hier im Raum sind, es gibt vorne rechts an der Tür ebenfalls eine Liste, da kann man sich eintragen. Wir werden also versuchen, sowas wie ein Newsletter, einen Verteiler aufzuziehen, damit wir uns da auch zukünftig gemeinsam informieren bzw. auf dem Laufenden halten können. Gut, ich würde jetzt sagen, wir machen 10 Minuten Pause und treffen uns um 20 vor 9 wieder. Ja? Ganz allgemein erstmal zu dem, was wir als Kameras Stoppen bis jetzt gemacht haben, neben den umfangreichen Klageverfahren, 11 an der Zahl, gibt es natürlich die Möglichkeit von Demonstrationen. Man kann versuchen, mit den Bezirksvertretungen, mit den Fraktionen entsprechend dort in Kommunikation zu gehen, in Gespräche zu kommen. Was die Polizei auf jeden Fall auch in irgendeiner Art und Weise zur Auseinandersetzung zwingt, ist, wenn ihr Anfragen und Auskünfte macht. Ihr habt das Recht dazu, das ist uns ganz wichtig immer zu betonen. Nach dem 49 Datenschutzgesetz und dem Paragraph 4 Informationsfreiheitsgesetz hat jeder Bürger das Recht, den Staat zu fragen, auch kritisch nachzufragen und die entsprechende Unterlagen zum Beispiel einsehen zu dürfen. Es gibt bei uns auf der Seite gibt's ein Formular, das ist in Richtung Versammlungsanmelder formuliert, kann man aber auch für sich als Teilnehmer zum Beispiel benutzen. Wir raten immer dazu, macht davon Gebrauch, weil da wendet sich wirklich dann der Bürger an den Staat und sagt, ich möchte hier Konkretes von euch wissen und der Staat muss sich dann entsprechend auseinandersetzen. Sehr empfehlenswert ist in dem Zusammenhang die Seite Fragt den Staat oder Fragt den Staat. Da gibt es also schon so vorgenerierte Auskunftsformulare und da kann man wirklich also eine Menge mit anfangen. Wie gesagt, wir machen die Stadtspaziergänge. Wenn Interesse besteht, gehen wir mit kleinen Gruppen durch Köln. Manchmal kündigen wir die auch einfach öffentlich an in der Stadtrevue und gucken, wer kommt. Ansonsten die Öffentlichkeit mobilisieren, ein Bewusstsein schaffen, dass es nicht nur irgendwelche Masten mit Kameras sind, die jetzt irgendwie in der Gegend rumstehen, sondern sich auch mal klar zu machen, warum eigentlich, was können diese Kameras und was hat das mit mir zu tun. Ja, und damit würde ich jetzt tatsächlich, würde es nochmal wiederholen, wir versuchen sowas wie ein Newsletter, eine Verteilerliste aufzuziehen, entweder eine E-Mail an uns, infokameras@kameras-stoppen.org oder tragt euch hier präsent auf die Liste vorne an der Tür ein. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt den zweiten Teil auf im Sinne von, was können wir konkret in Kalk tun? Wie könnten wir uns organisieren? Achtet drauf, wenn ihr zu intern werdet, dann müssten wir es tatsächlich aufzeichnen. Ja, möchte jemand das Mikrofon von euch haben? weiß jetzt nicht, wer von euch, ich orientiere mich jetzt erstmal nach links.
Ja, ich sage gleich noch was Konkreteres, aber erstmal zu den politischen Diskussionen, die man auch im Stadtteil hat. Also die Erzählung der Cops ist ja, dass es möglicherweise Verbrechen verhindert und wenn dann eine Straftat stattfindet, dass die besser aufgeklärt werden kann. Und das verfängt ja. Wir haben ja die Idee zu der ersten Demo gehabt, auf der Grundlage von Facebook-Chats in vielen so Kalkauer Stadtteilgruppen, wo viele Leute diese Kameras begrüßt haben und natürlich genauso argumentieren. Und die argumentieren ja zum Teil mit einer gefühlten Sicherheit, also die stören sich nicht nur an Straftaten und echten Gefahren, sondern auch an den Opfern des Systems, an der steigenden Zahl von wohnungslosen Menschen, die in Kalk auf der Straße leben, an oberflächlich, an Dreck, Bettelei, an solchen Sachen, ne? Oder Alkohol- oder drogenkranken Menschen. Und das ist das Erste, was, glaube ich, nicht so schwer ist, aber diese zweite Verbrechensfrage, die muss man auf jeden Fall beantworten, wenn man hier auch irgendwie in produktiven Dialog mit den Leuten, die hier wohnen, rein will. Ihr habt eine Reihe von Argumenten schon gebracht dazu. Das, glaube ich, müssen wir nochmal verstetigen und zu versuchen, das so auf so ein paar knackige, zentrale Fakten auch klar zu kriegen, die wir da auch wiederholen sollten, damit wir so ein paar Punkte hämmern müssen, wenn wir hier irgendeine Art von Debatte führen wollen. Ich glaube, verhindern ist jetzt gar nicht der Punkt. Ich glaube, das läuft viel auf der juristischen Ebene, aber zumindest in der Bevölkerung eine Diskussion darüber führen. Und da sollten wir dann nochmal in die Offensive gehen an der Frage, die Argumente einfach nochmal zuspitzen. Weil natürlich klar ist, dass auch viele Leute aus gutem Grund sagen, ja, ich will ja mehr Sicherheit auf der Straße und so. Sind denn nicht alles Überwachungsfreaks oder so? Und das verfängt natürlich oft. Ja, und zu den konkreten Plänen gleich.
Ja, dazu nochmal ein kurzer Hinweis. Ich will nicht ständig Werbung für unsere Seiten machen, aber wir haben auf der Seite eine sogenannte Kachel, die nennt sich Mythen der Videoüberwachung. Das ist vielleicht so das, was du gerade auch angesprochen hast, was man, ne, in die Bevölkerung noch transportieren kann.
Ja, Mr. Pinguin, auch von Subversive Theorie. Ein bisschen anschließend an das, was Klaus auch erzählt hat. In Dortmund gab es ja jetzt auch, oder gibt es noch immer, auch eine Kampagne, No Cam Dortmund, und ähnlich gelagerter Stadtteil, also auch viele soziale Probleme, auch das haben wir da erlebt, dass viele Leute genau Drogenproblematik als sehr schlimm empfunden haben, ja, dreckige Straßen, aber gleichzeitig auch dort in der Dortmunder Nordstadt man schon gemerkt hat, wenn man ein bisschen Druck aufbauen kann, weil ähnlich wie hier gibt es da schon, sagen wir mal, so ein grünes, weltoffenes, ja, linksliberales Bürgertum, was ja hier in Kalk es auch gibt, was sich auch daran stören kann. Und ich finde, was wir in Dortmund auch versucht haben, war die soziale Frage, und ich glaube, darauf spielst du ja auch an, mit zu thematisieren. Also das natürlich bei der Verdrängung, also es kam ja, glaube ich, hier im Chat die Frage, warum Kalker Hauptstraße, ne? Natürlich geht es auch wahrscheinlich darum, dass vor dem Kaufland die Obdachlosen da nicht mehr liegen sollen. Und dass man das dann halt auch offensiv thematisiert, dass es da andere Angebote halt dann auch geben muss, auch in Bezug auf die Drogenpolitik. Bis hin, dass man da auch, glaube ich, vielleicht auch keine zu große Scheu für leicht populären Argumenten, also mal zu thematisieren, was kostet eigentlich diese Videoüberwachung, und das halt auch einfach zu plakatieren. So im Sinne von, sind diese, keine Ahnung, 100.000 Euro, könnte man da nicht was anderes mitmachen? Genau, und ich glaube, das Erste, was wir auf jeden Fall hinbekommen müssen, ist, dass das sehr viel breiter im Stadtteil überhaupt mit, also ich glaube, viele haben es noch gar nicht richtig mitbekommen, vielleicht auf Facebook, aber noch viele Menschen noch gar nicht so.
Okay, hier gibt es noch eine Wortmeldung.
Ja. Ich bin der Meinung, dass wir uns halt mit den Themen, die dazu führen, dass die Menschen ein Unsicherheitsgefühl in sich tragen, mit sich rumtragen. Und in der ganzen Debatte spielt das Unsicherheitsgefühl eine viel stärkere Rolle als die konkreten Zahlen, die Statistiken. Ja, also wenn wir uns angucken, in Deutschland gehen die Kriminalitätsstatistiken, die Zahlen gehen seit Jahrzehnten immer weiter nach unten. Auch die Gewaltdelikte gehen tendenziell immer weiter zurück, mit kleinen Ausschlägen mal. Und örtlich natürlich hat es immer dann auch mal wieder aufsehenerregende Taten gegeben. Aber das Sicherheitsgefühl ist halt, spielt eine große Rolle. Und ich glaube, da müssen wir in der politischen Debatte auch ansetzen. Wir müssen diese Themen bearbeiten. Ja? Wir müssen halt, wenn wir zum Beispiel die Drogenproblematik sehen, da gab es jetzt im Kölner Stadtanzeiger im letzten halben Jahr eine riesige Debatte darum, dass halt die Drogenszene diesen Platz so bestimme. Ja, so. Und Reporter haben sich da tagelang irgendwie, haben sie diesen Platz beobachtet, was da abläuft und dass da ganz offen gedealt wird und konsumiert wird und es sei alles ganz schlimm. Ist es teilweise auch. Aber was eben dabei auch rausgekommen ist, selbst die Polizei sagt, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und obwohl wir dort die Videokameras hängen haben, ja, läuft alles wie bisher, ja, und wir werden dieser Problematik nicht Herr, ja, und wir lösen damit keine Probleme. Sie sprechen selber davon, dass sie an den Symptomen herumdoktern und keine Ursachen angehen. Und ich hoffe, dass jetzt im Zusammenhang mit dem Neumarkt die Stadt Köln auch endlich erkannt hat, dass sie da nicht weiter untätig sein kann. Und das geringe Angebot, was sie da eben an Sozialarbeiter, an Sozialarbeit oder eben auch anderen Dingen irgendwie bisher gemacht hat, also das muss sie weiter ausbauen. Und das ist der einzige Weg, um da voranzukommen. Und gerade irgendwie auch die aktuelle Debatte um Legalisierung von Drogen muss da einfach in dem Zusammenhang auch mitgeführt werden. Denn in vielen Stadtteilen, wo wir sehen, da wird jetzt die Videoüberwachung eingeführt, haben wir zumindest eine stark wahrnehmbare Drogenproblematik. Das war der Ebertplatz, das war der Neumarkt, das ist der Wiener Platz. Und auch Kalk ist dafür ja nicht unbekannt. Ja? Und wir werden diese Themen halt angehen müssen und da auch halt andere Konzepte dem entgegenhalten. Denn die Polizei macht es sich einfach. Die hängt da ein paar Kameras auf und behauptet, dadurch wird alles besser. Erstmal, aber dann im Nachhinein gibt sie auch zu, nö, dadurch ist nichts besser geworden. Ne?
So, ich gehe jetzt mal das Mikro desinfizieren. Wir haben aber eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung aus dem Live-Chat. Ja?
Genau, und zwar möchte ich noch mal aus der Technik die Anmerkung machen für alle die, die sich erst später dazugeschaltet haben. Unter dem Stream gibt es einen Knopf Chat, da kann man draufklicken und dann könnt ihr in unseren Chat kommen und diese Diskussion auch mit ein bisschen gestalten und Fragen oder diskussionswürdige Dinge da reinschreiben. Das lesen wir aktuell mit und bringen das in diese Veranstaltung mit ein.
Gibt es weitere Worte? Genau, du hattest ja schon angekündigt.
Ja, das mit der Drogenproblematik. Also es war so, dass am Neumarkt haben sie ja vor 12, 13 Jahren haben sie die Drogenszene da wirklich verdrängt. Was da passiert ist, hat sich hier in Kalk um die Post rum angesiedelt. Dann haben die Arkaden aufgemacht, dann haben sie die da weggeräumt und dann ist ganz viel hier in den ganzen Seitenstraßen rund um die Hauptstraße bis runter nach Humboldt-Gremberg und Richtung Poll passierte das da. Und bei der Auseinandersetzung damit, da hat es so eine rechte Formierung gegeben, so Bürgerverein zusammen mit Pro Köln damals noch. Aber als wir dann da unterwegs waren in der Angelegenheit, kriegt man eigentlich mit, wie tief das eingesickert ist. Also auch diese Drogenproblematik. Also es gibt wenig Familien, die in Kalkbus nicht irgendjemanden gibt, der an der oder damals gab, der an der Nadel hängt. Und immer noch skandalös. Ich weiß nicht, ob der Rückraum jetzt irgendwie eröffnet ist. Seit Jahren wird es gefordert. Also ich hier sollte in der Nähe vom Vision e.V. ist, glaube ich, bis heute nicht so weit. Also ich finde diese Frage wirklich, weil damit haben sie immer wieder in den letzten 20 Jahren, dann war die Express-Schlagzeile, der Drogenschwerpunkt Humboldt-Kremberg, dann hast du die Bullen da gehabt. Also das ist immer wieder was, wo sie jederzeit mit mobilisieren können, das ziehen die auch. Also mir scheint das ziemlich wichtig, sich genau damit nochmal wirklich auch gesellschaftlich und sozial da wirklich auch in die Offensive zu gehen und einfach zu fordern, liebe Leute, die Leute gehen kaputt an diesem System und wenn sie dann kaputt sind und an den Sachen hängen, werden sie verdrängt. Also mir scheint das ganz zentral zu sein, auch da nochmal anzuknüpfen, weil da ist jederzeit eine ziemlich rechte Mobilisierung möglich. Dann, die Karte ziehen sie auch immer wieder. Das war mir wichtig. Das Zweite, ich würde jetzt was sehr Provokantes versuchen. Der alte Spruch in Köln war, alles Schlechte dieser Welt kommt aus Kalk und Ehrenfeld. Und wir haben lange gedacht, die Gentrifizierung verschont uns hier, weil ab und zu doch eine Mülltonne brennt oder irgendwo jemand erschossen wird. Und jetzt ist es so, in Kalk sind die Mieten gar nicht mehr wesentlich billiger. Dieser Alternative, irgendwas Mittelstand ist hier. Und das wundert mich nicht, diese Facebook-Diskussion, weil plötzlich muss Kalk dann zur Puppenstube werden. Man zieht ja hin, weil man irgendwie das ein bisschen... ist was anrüchig und so, aber wenn man dann da ist, stört einen der Dreck und dann sollen doch nicht die Bettler überall sitzen. Also ich weiß nicht, wie man die Debatte führen soll, aber das scheint mir ziemlich wichtig zu sein. Man zieht irgendwo hin, weil es exotisch ist und dann will man aber die Puppenstube haben. Das waren die beiden Sachen.
Okay, gibt es weitere allgemeine Wortbeiträge? Möchte jemand was sagen? Ah, der Live-Chat meldet sich.
Genau, es gibt eine Frage aus dem Live-Chat und zwar, wie sieht es mit Aufklärungsarbeit und Verfügbarkeit von kritischen Informationen auf mehreren Sprachen aus?
Also ich darf noch mal Werbung in eigener Sache machen, das heißt auf unsere eigene Homepage hinweisen. Die ist hier offeriert. Die macht es aber tatsächlich nur in der deutschen Sprache. Das heißt, wir haben eine Person, die ist heute nicht hier, die kümmert sich da sehr arbeitsintensiv drum um die Seite. Das haben wir noch nicht leisten können. Und wie gesagt, wir hängen so ein bisschen am Tropf. Das heißt, die Gegenseite, wenn ich jetzt die Polizei so benennen darf, ist halt auch in der Lage, Statistiken einzubringen oder Statistiken wegzulassen. Sie schafft sich die eigenen Statistiken, die sie braucht teilweise. Und aus dieser Abhängigkeit kommen wir nicht so leicht raus, weil wer Kriminalität erfassen kann, das ist einfach nur die Polizei. Wir haben einen anderen Ansatz versucht, dass wir sagen, ja, wenn die Polizei in Einsatz fährt, ist das ja nicht immer eine Straftat, die dahinter steckt, sondern das entscheidet sich erst später bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten. Und diese Prüfung, diese Verifizierung, die findet nicht statt, die wird verweigert, also relativ aktiv. Man prüft das nicht. Also wenn die Polizei mehr Einsätze fährt, dann kann man auch so Heatmaps sehen, dass das ein roter Bereich wird, weil da steht dann Einsatzgrund irgendwie, Hausfriedensbruch oder Schlägerei oder sonst was. Und schon ist das als Delikt gekennzeichnet für diesen Bereich.
Ja, was die Mehrsprachigkeit angeht, ist es auf jeden Fall was, worauf wir achten müssen, was mit Sicherheit auch hier in Kalk eine große Rolle spielen wird. Das sollten wir uns, denke ich, gemeinsam alle zu Herzen nehmen.
Vielleicht können wir da auch ein bisschen irgendwie das heutige oder ein Thema des heutigen Abends damit einfließen lassen, dass wir als Gruppe von Kameras stoppen jetzt schon über diese ganzen Jahre hinweg sehr stark in Anspruch genommen sind durch die Gerichtsverfahren und alles drumherum und wir auch an unser Arbeitspensum, also an ein bestimmtes Limit geraten sind, was wir leisten können. Und wir deswegen ja auch Werbung machen wollen dafür, dass in Kalk sich auch Leute zusammentun, um gegen die Ausweitung der Videoüberwachung aktiv zu werden, weil wir das eben auch nicht zusätzlich noch alleine schaffen und meistern können. Und ähnlich sieht das da in dem Bereich auch aus. Was aber nicht heißen soll, dass das nicht geschehen kann. Also wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel Bereiche unserer Webseite übersetzen können in Sprachen, die halt viel gesprochen werden, dann sind wir da sehr dankbar, wenn uns diese Hilfe angeboten wird und dann würden wir das auch umsetzen. Ne? Das ist kein Problem.
Stopp.
Ja, ich gebe dir mal gerade das Mikro, sonst hört man das nicht.
Also, wen ich da empfehlen würde, könnten wir gerne ansprechen. Das ist ein Integrationshaus, was der Lisa Karl Kahn leitet. Dort sind halt viele Menschen aus anderen Ländern und die hat auch schon Übersetzungen gemacht für andere Sachen. Wer auf der Kalker Hauptstraße zum Beispiel das Kalkspace oder Demokratiespace gesehen hat, das ist ein Projekt, was sie auch mit angestoßen hat. Also ich denke mal, hier diese kleine 5-Broschüre kann sie mit Sicherheit mit Leuten übersetzen. Es gibt ja noch andere, die Fatma oder andere, die auch zumindest Türkisch können. Also das können wir sicherlich auch organisieren.
Ja, danke. Also das wär auf jeden Fall was, was wir natürlich sofort in Anspruch nehmen würden. Dich hatte ich.
Also auch nochmal Erfahrung aus Dortmund. Wir hatten dann so DIN A5 Flyer, auch auf Türkisch. Und wir sind in die Shisha-Bars rein und haben dort da war jetzt keine große Endlos-Diskussion, ne? Reingegangen, waren ja schon meistens erstmal irritiert, irgendwelche Kartoffeln. legen irgendwelche Flyer ab, aber es wurde zumindest mal durchgelesen und man hat dort finden die Debatten statt und auch der Markt auf dem in der Dortmunder Nordstadt ist quasi das Facebook von den türkischstämmigen Leuten halt da. Also man muss halt auch so ein bisschen zu den Orten gehen. Ich glaube, es reicht nicht, dass wir irgendwie das übersetzen und auf die Homepage stellen. Das heißt auch praktisch, glaube ich, man muss genau da zu den Orten gehen, wo man sonst nicht so erreicht wird.
Ja. Wenn es keine allgemeinen Wortmeldungen mehr gibt, oder du hättest noch eine Ergänzung, ja, können wir vielleicht gleich mal ein bisschen konkreter werden, vielleicht?
Ja, weil jeder, der hier lebt, und jede kennt das, dieses Racial Profiling, was hier in Kalk ist, irgendwie sowas von Alltag. Wenn man Fahrzeugkontrollen sieht, kann man zu 70% sagen, das hat was mit dem Äußeren der Fahrerin oder des Fahrers zu tun. Und gleichzeitig, also weiß ich, die arabische Community auf der Taunusstraße, da haben viele wirklich inzwischen auch einen ziemlichen Groll auf die Staatsmacht, weil natürlich, also was ich erzählt habe, 8-mal in einem Jahr die Straße zumachen und die wirklich Razzien machen, hoch 10. Ich denke, da muss man hingehen. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die auch mit Bullen Sachen offen haben und das passiert teilweise auch, die werden in was reingezogen. Also ein Beispiel, Kiosk. Und ich will meine Kippen kaufen und da ist gerade Razzia. Der Hintergrund, da ist die Kioskbesitzerin, ist irgendwie von jemandem benutzt worden, um so Betrug mit bestellten Päckchen und sowas zu machen. Und also auf sowas auch ich denke, das gehört zu dem Thema dazu. Also einfach die Augen offen halten und wenn man sowas mitkriegt, die auch unterstützen darin, dass sie sich zur Wehr setzen können. Weil die kriegen teilweise Sachen an die Backen, das würden unsere einer nie kriegen, weil wir einfach, ich weiß, ich habe einen Anwalt und alles, das haben die alles nicht. Also da noch mal viel mehr auch da spielt die soziale Frage, da findet die statt und da finden auch Formen von Kriminalisierung statt, die mit politischem erstmal gar nichts zu tun haben. Und das hat immer eine rassistische Grundierung. Also da viel wacher für zu sein und ich weiß nicht, wie Strukturen aussehen müssten, dass man da wirklich weiterkommen würde. Also da sollten wir auch weiter drüber nachdenken. Also ich habe ein Büro an der Taunusstraße, ich sitze da und ich habe jeden zweiten Tag irgendjemand, der mit irgendwas Ähnlichem kommt, weil ich einfach da sitze und weil die wissen, dass ich ein freundlicher Mensch bin. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als mich um sowas kümmern. Das überfordert mich. Aber über sowas nochmal nachzudenken, weil da finden die wirklichen, auch die politischen Auseinandersetzungen statt.
Ja, danke für den Beitrag. Also auch ganz wichtig. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht. Du hast auch nichts mehr. Wo wir vielleicht jetzt wirklich die Aufzeichnung einfach ausmachen, um ein bisschen besser unter uns zu sein. Nochmal der Hinweis, schickt uns eine Mail. Wir nehmen euch mit auf in eine Verteilerliste. info@kameras-stoppen.org. Ansonsten achtet auf die euch bekannten schon einschlägigen Mailinglisten. Es gibt mit Sicherheit auch dort Ankündigungen zu Aktionen, zu Demonstrationen. Und insofern würde ich mich jetzt für uns alle, für alle, die uns zugehört haben, die jetzt hier nicht sind, verabschieden. Ja? Und genau, dann werden wir jetzt die Aufzeichnung ausmachen.